Als ich für ein paar Monate in einer Nervenklinik war, fehlten mir hinterher nicht nur diese Monate, mehr als ein ganzes Jahr war einfach weg. Und ich ahnte, dass das mit den Medikamenten zusammenhängt. Sprechen war zu anstrengend, denken ging auch nicht. Ich war ruhig und tat nur das Nötigste, also das, was andere von mir erwarteten. Mit mir hatte das nichts zu tun, aber auch das wusste ich nicht. Dieser Verlust kommt vielleicht manchem bekannt vor, ne? Dieser Verlust an Lebenszeit wurde mir erst klar, als ich zum zweiten Mal aus einer Klinik entlassen wurde, mit der Ermahnung, mein Leben lang meine Medikamente einzunehmen und ja keine andere Therapieform auszuprobieren. Zunächst hielt ich mich an diesen Rat. Wochenlang saß ich nahezu bewegungslos herum, tat nichts, wollte nichts, aber dreimal täglich zählte ich meine Tropfen ab. Und eines Tages wusste ich, ein Leben mit Haldol ist nicht mein Leben. Besser wäre es, tot zu sein. Wenn der erste Schnee fällt, erhänge ich mich. Vorher bleibt mir noch Zeit, andere Möglichkeiten auszuprobieren. Wenn ich sowieso in absehbarer Zeit sterbe, kann ich vorher gerade so gut meine Tropfen weglassen. Gleich am ersten medikamentenfreien Tag fiel mir auf, was ich wochenlang nicht bemerkt hatte. Ich war verdreckt und die Wohnung auch. Noch ein Tag und ich konnte mich einigermaßen bewegen. Ich wusch mich und machte die Wohnung sauber. Und ich begriff endlich, was in der richterlichen Einweisung stand. Meine Diagnose nämlich, um die ich mich jahrelang vergeblich bemüht hatte. Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis, las ich. Und dass mir im Wiederholungsfall eine dauerhafte Unterbringung droht. Ohne Medikamente hatte ich einen klaren Kopf und besorgte mir Bücher über Schizophrenie. Und so erfuhr ich, dass man Neuroleptika wegen Rückfallgefahr nicht abrupt absetzen darf. Aber genau das hatte ich getan. Also musste ich vorsorgen. Ich brachte Zettel in der Wohnung an mit Warnhinweisen für mich selbst. Bei Psychose nicht aus dem Haus rennen, Türen und Fenster unbedingt geschlossen halten, nicht mit Gegenständen werfen, nicht schreien, unter allen Umständen leise sein. Wenn niemand auf mich aufmerksam wird, dachte ich, werde ich auch nicht eingeliefert. Dann rief mein Freund an und teilte mit, er habe nun eine andere Freundin. Diese Kleinigkeit veränderte alles. Ich hatte sofort die Grundstimmung meiner Kindheit wieder. Ich war unerwünscht, Leben ist für andere da, für alle wäre es besser, wenn es mich nicht gäbe. Bald wusste ich nicht mehr, ob Tag oder Nacht war und wann ich zuletzt geschlafen hatte. Die Zettel, die ich vorsorglich verteilt hatte, hatten jetzt einen anderen Text. Entsetzt las ich die Botschaften. Mir wurde vorgeworfen, dass ich mich um eigene Belange sorge. Jetzt, wo es um die Menschheit, um die ganze Erde geht, nur mein Tod könne andere noch retten, ich müsse mich damit aber beeilen. Meine Wohnung war jetzt nur noch eine altertümliche Ruine ohne Dach. Das geheimnisvolle innere Zimmer, das vorher verschlossen war, stand nun offen. Darin lag nichts als ein Häufchen alter Kleider, die ich vor Jahren getragen hatte, um meine berufliche Rolle zu spielen. Ich erschrak. Mein inneres Zimmer war leer. Ich war nichts. Es gab mich gar nicht. Es gab Eindringlinge, gegen die ich mich wehren musste, die mich festhielten, vor denen ich Angst hatte. Für kurze Momente hatte einer von ihnen das Gesicht eines Freundes und dessen Stimme. Auf solch absurde Weise wurde ich getäuscht. Ich schlug um mich und warf den Blumentopf nach den Eindringlingen. Sie hielten mich einfach fest. Also es waren keine feindlichen Eindringlinge, es waren meine Freundinnen und Freunde. Und die sorgten dafür, dass die Nachbarn von meinem Zustand nichts mitbekamen, dass nichts nach außen drang, dass niemand Grund hatte, die Polizei zu alarmieren. Und so konnte diese bekannte Maschinerie erst gar nicht anlaufen. Mit Einweisung, Klinikaufenthalt, Neuroleptika, anschließend die obligate anscheinend Depression hinterher. Sie wollten einfach verhindern, dass ich nochmal eingeliefert werde und vielleicht für den Rest meines Lebens in der chronischen Abteilung verschwinde. Und sie blieben bei mir, bis die Welt für mich wieder einigermaßen erkennbar war. Damals sind wir nicht auf die Idee gekommen, dass wir eine so heikle Situation noch einmal haben könnten und dass dann ein anderer von uns der Patient wäre. Unsere Selbsthilfeunternehmungen waren also nicht geplant, denn wir hatten ja auch von nichts Ahnung. Und dass es trotzdem letztlich gut lief, immer gut lief, jedes Mal gut lief, liegt wohl daran, dass wir schon vor dem ersten Ernstfall einander gut kannten. Unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Ängste. Und dass wir sowieso viel Zeit miteinander verbrachten. Glück hatten wir natürlich jede Menge. Und unsere Dummheit war von Vorteil. Wir haben uns zum Beispiel nie gefragt, ob wir das, was wir hier tun, dürfen oder ob das unter den Paragraphen unterlassene Hilfeleistung fällt. Also ich war die Älteste, wenigstens ich hätte mich das fragen können. Also jetzt ganz kurz Selbsthilfe auf Gegenseitigkeit, wenn es recht ist, damit so ein Abriss da ist, okay? Mhm. Dazu brauchen wir einen Raum, in dem wir ungestört sind, kein Telefon, kein Lärm, keine Angehörigen, die vielleicht schon den sozialpsychiatrischen Dienst angerufen haben. Wer jemanden durch eine Psychose begleitet, muss eigentlich nichts tun als da sein, für Ruhe sorgen und freundlich abwarten. Also in meinem Fall mussten auch noch Katastrophen verhindert werden. Das heißt, mir mussten die Messer aus der Hand genommen werden und ich hätte ja fast sonst die Wohnung demoliert. Ja, und jetzt zuversichtliche Stimmung verbreiten und ruhig abwarten. Und den Patienten beruhigen, ihn notfalls auf der Matratze festhalten, in Klammern, wir hatten hinterher alle blaue Flecken, und da bleiben. Im Hintergrund, und das ist ganz wichtig, organisiert jemand die Ablösungen. Die Ablösung bringt vielleicht was zu essen mit, auf jeden Fall Wasser. Gesprochen wird kaum. Und das ist schon alles. Kann doch jeder, denkt man. Es hat sich aber gezeigt, dass Leute, die immer wissen, was zu tun ist und wie man es macht, hier komplett fehl am Platz sind. Erfahrungsgemäß kommt hier besser klar, wer sich nicht an Normen orientiert und nicht gewöhnt ist, alles im Griff zu haben. Und da denke ich voller Dankbarkeit an den jungen Menschen, der gerade ein paar Tage Knasturlaub hatte, als ich dann zu einer Freundin musste, nach Mitternacht natürlich, und das Geld fürs Taxi für solche Fälle musste immer griffbereit sein, auch wenn sonst nichts im Haus war, ist der nämlich mit. Gott sei Dank, der konnte das Baby versorgen, denn ich weiß nicht, wie lange das unbeachtet da lag und wann das zum letzten Mal was gegessen hat. Wer einen Freund durch die Psychose begleitet, wird nämlich keineswegs Zeuge eines bodenlosen Wahnsinns. Die Situationen haben immer was sehr Tröstliches, bei allem Schlimmen. Der Freund hat nämlich kurze Momente Verbindung mit der Realität. Und das sind die Augenblicke, in denen er hört und versteht, was wir leise und beruhigend sagen. Und genau jetzt lässt sich sein Verhalten beeinflussen. Jetzt kann man ihn hinlegen, damit er zur Ruhe kommt. Also gut, ich kam dann wahrscheinlich nur für Minuten zur Ruhe. Das musste dann dauernd wiederholt werden. Ich weiß, dass es mit mir besonders schlimm war. Aber ich finde es toll, dass meine Freunde das ausgehalten haben. Mehrmals. Die kurzen Momente, in denen man die Wirklichkeit ringsum erkennt, ich sage dann immer, das sind Inseln der Realität im Meer der Psychose. Und es liegt am Helfer, ob und wie diese Inseln genutzt werden. Auch wer die Wohnung zertrümmert hat, so wie ich, und mit gefährlichen Gegenständen um sich wirft, so wie ich, hat zwischendurch Realitätsinseln. Auch wer Schizophrenesisch spricht, hat Realitätsinseln. Und so erklärt es sich, dass es immer nur wenige Augenblicke dauert, bis ein akut psychotischer Freund sich im Arm halten oder hinlegen lässt. Und Profis wissen von diesen Realitätsinseln. Ich habe noch nie erlebt, dass ich, wenn ich aus dem Wachsaal auf die sogenannte offene Station verlegt wurde, gefragt wurde, welche Krankenkasse bitte. Das müssen die gleich bei Ankunft erfragt haben. Ich habe es nur nicht mitgekriegt. Also, anscheinend ist man dann imstande, noch die richtige Krankenkasse zu nennen. Man kann diese Realitätsinseln auch besser nutzen, als ausreichend die Kassenzugehörigkeit zu erfragen. Das Hin und Her zwischen den Unruhephasen, die der Patient herstellt, und Ruhephasen, die der Helfer herstellt, kann dauern. Ruhe lässt sich immer wieder herstellen und muss auch immer wieder hergestellt werden. Es ist am besten, wenn ich dann liege. Aber Schlaf ist nicht möglich, solange der akut psychotische Film auf vollen Tuchen läuft. Und das ist der Punkt, wo alle Profis Angst kriegen, weil es gibt Untersuchungen, wenn jemand länger als 2 Nächte nicht geschlafen hat, wird er aggressiv. Ja, Donnerwetter, das bin ich auch vorher, wenn ich psychotisch bin. Also, das kann einem am Anfang natürlich Angst machen. Ja, wie kriege ich jetzt jemanden zum Schlafen? Also, wir haben es versucht mit verschreibungspflichtigen Mitteln, jetzt ist nicht der Raum darüber zu diskutieren, wo kriegt man die her und in der Eile, wie schnell. Aber wir haben es ausprobiert und es nützt nichts. Also die heftigsten Schlafmittel sind dann völlig sinnlos. Wer den akut psychotischen Zustand hauptsächlich im Liegen erlebt, fällt streckenweise in einen Döse-Zustand und ruht wenigstens, wenn schon kein Schlaf möglich ist. Wenn man mehrmals miterlebt hat, dass nach längstens einer Woche der Schlaf wieder halbwegs normal wird, ist dieses Thema nicht mehr so beunruhigend. Bei abklingender Psychose habe ich das Gefühl, mein Schlaf sei dünn und löchrig. Und durchgestanden ist die Psychose nach unseren Erfahrungen, wenn ich während des Schlafs wieder Träume habe. Wer sagte da, ähnliche Erfahrungen? Ja. Also wenn man wieder träumen kann, ist man mit einem Fuß wieder in der Realität. Festland in Sicht, ja. Wenn die psychotischen Filme abklingen, wenn die Halluzinationen seltener werden oder nicht mehr so beängstigend sind, wenn ich mehrere Stunden am Stück schlafe, dann merke ich endlich, was meine Freunde für mich tun. Mir wird klar, dass sie wieder Zeit für sich und ihre eigenen Angelegenheiten brauchen. Ich kriege die Realität in sehr dicken Streifen dann inzwischen schon mit. Ich kann duschen, ich koche irgendwas und demonstriere so Gesundheit. Es dauert aber noch ein paar Wochen, bis das Erlebte an Gewicht verliert. Bei abklingender Psychose, wenn ich sie ungetrübt durch Neuroleptika erlebe, spüre ich endlich meinen Körper. Es ist, als ob ich nach einer anstrengenden, ehrlichen Reise bei mir selbst ankomme. Ich arbeite mich müde, um durchzuschlafen. Jetzt ist es gut, wenn niemand da ist, der Fragen an mich stellt oder Forderungen hat. So im Sinne von, und, was willst du jetzt machen? So kann es doch nicht weitergehen. Ja. Kennen wir alle, ne? Ich brauche jetzt Ruhe und Zeit für mich. Die offizielle Welt meide ich also. Im Garten und mit Haustieren bin ich jetzt besser aufgehoben. Während dieser Phase bin ich glücklich. Ich freue mich, weil ich lebe. Eine Psychose, die ich ohne Klinikeinweisung und ohne Neuroleptika durchlebt habe, ist eben was ganz anderes. Ich bin dankbar für Nicken. Ja, also ist nicht nur meine Erfahrung. Dankeschön. Wenn ich meine psychotischen Erlebnisse nicht mittels Neuroleptika weggedrückt habe, habe ich jetzt wichtiges Material in der Hand. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber vor 20 Jahren wollte kein Klinikarzt sich mit diesem Scheiß identifizieren. Die wollten da gar nichts von hören. Mit den Bildern, Szenen, Filmen, die ich erlebt habe, muss ich mich nachträglich befassen. Ich muss sie nutzen. Sie sind nämlich der Schlüssel für fällige Veränderungen in meinem Leben.
Das ist Zustimmung. Das ist
Zustimmung.
Das ist
Zustimmung.
Das ist
Zustimmung.
Das ist
Zustimmung.
Ich sage nur, was ich erlebt habe. Ich kann hier keine Theorie und keine allgemeingültigen Weisheiten sagen. Also ganz kurz jetzt zusammengefasst, bei dieser ganzen Sache haben wir alle gelernt. Nämlich, schnell, kurz, Punkt für Punkt, okay? Eine Psychose hört auch ohne Medikamente wieder auf.
Genau.
Sie kann wiederkommen, wenn ich meine Themen nicht kläre.
Ja.
Es hängt von mir und auch von meiner Umgebung ab, wie lange meine Psychose dauert. Psychose ist nicht purer Wahnsinn, es gibt immer wieder Realitätsinseln, auf denen ich dann auch ansprechbar bin, vorübergehend, punktweise. Es gibt Anzeichen, die meine Psychose ankündigen. Wenn ich auf solche Anzeichen achte, kann ich lernen, eine Psychose zu vermeiden. Meine Psychose ist nicht sinnlos. Ich muss herausfinden, unter welchen Umständen und warum ich psychotisch werde, und andere Lösungswege für mich erfinden. Ja, infolgedessen habe ich jetzt ganz triviale, banale Vorsorgepunkte. Ist vielleicht uninteressant?
Nein.
Das ist dann zwei Seiten nochmal. Also, geregelter Tag-Nacht-Rhythmus. Wir wissen alle, dass das nicht einfach ist, denn irgendwann kippt es bei uns, dann sind wir nachts munter und nicht tags, alles nicht so gut. Wenn man es erlebt hat, dass es nicht so gut ist. Also, geregelter Tag-Nacht-Rhythmus, genug Schlaf, halbwegs regelmäßiger Tagesablauf und tägliche Mahlzeiten. Erst habe ich gedacht, zum Scheiß kann ich nicht machen, ist ja völlig langweilig. Aber ja gut. Es ist nicht langweilig, weil ich mache es mir ja selbst. Und ich muss meine Körperhaltung und meine Atmung öfter kontrollieren. Spüre ich mich überhaupt? Atme ich ruhig oder... Ja, dann brauche ich mich über nichts mehr zu wundern, was danach kommt. Ja, ich muss darauf achten, dass ich meinen Körper spüre. Ich muss wissen, was mir gut tut. Das kann lange, lange dauern, bis ich es weiß, weil ich habe es ja vorher nicht gewusst. Ich muss für mein Wohlbefinden sorgen. Wie immer das aussehen mag, und was auch immer andere davon denken mögen. Und ich muss eine für mich sinnvolle Beschäftigung finden, auch egal, was andere davon halten. In Stress- und Extremsituationen ist es gut, wenn ich Umgang mit Menschen habe, die mir wohlgesinnt sind. Ja, jedenfalls besser, als mich in meine Schwierigkeiten zurückzuziehen. Und ich muss mich immer wieder wie von außen im Blick haben. Das heißt, mich kontrollieren, zum Beispiel darauf achten, ob ich an Beziehungsideen stricke. Sie wissen alle, wie ich das meine, ne?
Nee.
Wer sagte nie?
Ich sag nie.
Wenn mir das Glas ins Waschbecken fällt und es zerspringt, nehme ich an, dass mit meinem damaligen Lover, in Klammern Alkoholiker, irgendwas Gravierendes passiert ist. Ja, in Psychose nimmt man das dann an. Dann hat alles eine Beziehung. Die Dinge sind nicht zufällig.
Okay. Ich trenne mich gerade von ihm. Endlich.
Ja, kann alles heißen. Ja. Also in solchen Fällen muss ich dann rechtzeitig, und zwar bevor ich psychotisch richtig werde, andere bitten, die Dinge, die mir seltsam vorkommen, doch mal aus ihrer Sicht zu schildern, damit ich meine Sichtweise eventuell korrigieren kann. Das heißt, ich muss über meinen eigenen Schatten springen. Ja, und dann, ich glaube, der Punkt, der betrifft ganz viele von uns. Ich konnte anscheinend ein zufriedenstellendes Selbstbewusstsein nicht bei Zeiten entwickeln. Also muss ich Zeit und Sorgfalt für mich aufbringen. Hat Jahrzehnte gedauert, bis ich das wusste. Denn vorher habe ich immer dafür gesorgt, ja, durch Leistung Anerkennung zu finden. Und das geht absolut nicht, so verzweifelt man es auch versuchen mag. Also muss ich Zeit und Sorgfalt für mich aufbringen. So bekomme ich eher das Gefühl, wertvoll und wichtig zu sein, als wenn ich irgendwelche Leistungen erbringe, deretwegen ich von anderen geschätzt werden möchte. Mit solchen Selbsttäuschungsmanövern habe ich mich viel zu lange aufgehalten. Ja, ganz schwieriger Punkt. Wenn ich mich in eine enge Beziehung hineinwage, laufe ich Gefahr, mich auf ähnliche Weise verletzen zu lassen, wie früher als Kind. Und dann können bei mir leicht die Vorboten einer Psychose auftreten. Ich muss meine Gefühle, Ahnungen, Träume ernst nehmen. Je besser ich den Sinn meiner Träume, Tagträume, Halluzinationen verstehe, desto eher komme ich in die Lage, meine Angelegenheiten in der Realität zu behandeln, statt sie in den unbewussten Bereich zu verbannen, wo sie sich beim nächstbesten Anlass als psychotische Erlebnisse verselbstständigen könnten. Und zum Schluss, ich muss dafür sorgen, dass ich mit mir zufrieden bin, nicht andere mit mir. Dass ich Freude am Leben habe und dass mein Leben sinnvoll ist. Das heißt, ich muss mich mit mir selbst befassen, meine Ängste und Defizite kennenlernen, meine Wünsche und Vorlieben, all das, was ich nicht wahrhaben wollte, nicht wissen wollte, was aber zu mir gehört. Und seitdem ich mir das zumute und darauf viel Zeit verwende, ist mein inneres Zimmer nicht mehr leer.
Die Füße küssen oder ist
ich habe die aus der Sicht.
Ich passe schon zu Hause. Danke, dass ihr das ertragt.
Ja, ganz vielen Dank für den wundervollen Vortrag.